Hallo, ein kleines Vorwort, bevor es losgeht. In dem Cast, den ihr jetzt gleich hört, werde ich mehrmals die Namen von griechischen Gottheiten falsch aussprechen, allen voran von der Hauptprotagonistin Melinoe, die ich die ganze Zeit Melinoe nenne. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe es im Jenny hat es besser gesagt, im Schnitt mir dann mitgeteilt. Und bevor ihr denkt, sag mal, ist der bescheuert? Kann der hier nicht richtig sprechen? Versucht das hier krampfhaft einzudeutschen? Nein, also sie heißt natürlich Melinoe und der griechische Gott der Schmiede heißt auch nicht Hephaestos, sondern Hephaistos. Und Narziss heißt auch nicht Narzissus. Also eins nach dem anderen, nur damit ihr es hier vorher gehört habt, bitte das Rambling ignorieren. Und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Folge. Tschüssi. Hallo, der Tag ist gekommen. Jauchet, frohlocket und freut euch. Der Hades 2-Cast ist da. Und mit mir zusammen spricht heute Kim über Hades 2. Hi Kim.
Ja, hi Flo und hallo ihr da draußen. Hades 2, super.
Yay! Bist auch der Einzige, der sich bereit erklärt hat, mit mir darüber zu reden. Ansonsten herrschte Grillenzirpen, als ich gefragt habe, wer denn die Aufnahme mit mir machen möchte.
Ja, es ist sehr traurig, weil der erste Teil also absolut hervorragend war und mir sehr viel Spaß gemacht hat, obwohl ich ja jetzt nicht der allergrößte Roguelite-Fan bin. Aber das ist ein super Spiel.
Ja, und da müssen wir jetzt mal irgendwie ein bisschen versuchen zu klären, ob der zweite Teil da anknüpfen kann oder nicht. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass du der Einzige bist, der es bis jetzt gespielt hat. Denn von Jenny weiß ich natürlich, die hat es noch nicht gespielt. Artis hat, glaube ich, nicht die Zeit dafür gefunden. Und ich glaube, Dennis ist gar nicht so sehr in den Roguelites drin. Also von daher...
Ja. Traurig eigentlich.
Das ist sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Jetzt wollen wir mal heute ein bisschen grundlegend gucken. Kann das Spiel die quasi Top-Wertungen des Vorgängers fortsetzen? Kann es vielleicht den ersten Teil sogar noch übertrumpfen? Oder ist das dieser typische Flug des Ikarus, zu hoch geflogen und dann hinabgestürzt? Wir werden es rausfinden. Kleine Sache vorab, wir werden heute spoilern. Allerdings, Kim hat das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich habe es mittlerweile durch mit True Ending und allem drum und dran. Also ich habe die Credits schon dreimal gesehen.
Mittlerweile? Hattest du das nicht schon vor Release quasi?
Nee, da ging das ja nicht. Erst mit Version 1.0 konntest du das True Ending angehen. Und ich dachte ja eigentlich, das wird eine ganz schnelle Geschichte. Hat sich dann rausgestellt, da muss dann trotzdem noch ein bisschen mehr gemacht werden. Ja, und jetzt werde ich am Ende des Podcasts, also keine Sorge, nochmal so ein bisschen über das Ende des Spiels, über die tiefere Story sprechen und warum ich vielleicht am Ende dann nicht mehr ganz so begeistert, zumindest von dem Abschluss des Spiels war, aber dazu kommen wir noch. Möchtest du erstmal die Leute so ein bisschen ins Boot holen, die jetzt sagen, Hades 2 habe ich noch nie von gehört, obwohl Flo in gefühlt jeder Folge davon spricht, mal so ein bisschen ein, zwei Fakten dazu kundtun?
Ja, kann ich machen. Ich überlege gerade, wie man das Spiel am besten klassifizieren kann, weil wie würdest du das Genre nennen, wenn es jetzt nicht, wenn man nicht die Begriffe Roguelite benutzen darf?
Actionspiel.
Ja, so ein. Also so von der Ansicht ist es ja so ein bisschen Diablo-esque, würde ich es nennen. Halt diese Top-Down-isometrische Ansicht quasi. Man spielt halt, ich habe gerade den Namen des Charakters vergessen, Flo, sag's mir mit deinen 1000 Stunden.
Melinoe.
Melinoe. Die, ja, man sucht sich halt am Anfang, also Gameplay-technisch sucht man sich oder nimmt sich eine Waffe mit. Es gibt ja am Anfang nur eine, glaube ich, zur Auswahl. Später kann man halt variieren und dann kämpft man sich durch so einzelne Räume und am Ende des Raums kriegt man halt immer eine Belohnung, die halt dafür sorgt, dass man ein gewisses Upgrade bekommt in verschiedenen Variationen. Und so kämpft man sich von Ebene zu Ebene, bis man halt zu einem Boss kommt und kommt dann ins nächste Obergebiet, was halt ein neues Setting hat. Das macht man halt ein paar Mal und dann kommt man zum letzten Boss und wenn man den geschafft hat, hat man es theoretisch durch. Sehr simpel gesagt.
Ja, ganz simpel. Und auf dem Weg dahin wird man x-mal scheitern.
Das ist richtig, ja.
Wie es halt bei Roguelites in den meisten Fällen so ist. Die Spiele sind auch tatsächlich nicht darauf ausgelegt, dass man sie im ersten Versuch schaffen kann und auch eigentlich nicht im zweiten, dritten, vierten, fünften oder sechsten. Ich überlege gerade, wie lange es bei mir gedauert hat, bis ich den beim allerersten Boss also Oberboss gelandet bin. Und das waren, glaube ich, so 25 bis 30 Runs, bis ich den überhaupt erreicht hatte. Also von daher, man ist eine Weile unterwegs. Aber das Gute ist, wie auch schon bei Hades 1, scheitern ist ja nicht immer schlecht. Denn die kleine Besonderheit an Hades ist, dass die Geschichte auch durch quasi Niederlagen vorangetrieben wird. Also man ist nicht darauf angewiesen, dass man unbedingt gewinnt oder dass man einen erfolgreichen Run hat, sondern die Geschichte und Dialoge mit anderen Protagonisten, dazu kommen wir noch, wird auch dann fortgesetzt, wenn man verloren hat.
Ja, und das hat es auch so ultra interessant für mich gemacht, weil beim Roguelite ist es ja nicht unüblich, dass man halt stirbt und dann halt seinen Progress vorantreibt in irgendeiner Art und Weise, dass man halt den nächsten Versuch quasi leicht gestärkt angeht. Das ist ja nichts Neues. Aber das zu kombinieren mit Charakteren, die interessant sind, viele Charaktere aus, ist das nur griechische Mythologie, ich glaube?
Ja, ist griechische Mythologie.
Griechische Mythologie, mit denen halt zu sprechen. Und jeder Charakter hat auch so seine Persönlichkeit, halt wie man es kennt von diesen Charakteren aus den Erzählungen und so. Dass man halt mit diesen Charakteren halt interagiert und diese Story vorantreibt. Das ist in diesem Genre überhaupt nicht üblich.
Ja, das hat Hades 1 ja damals so unglaublich populär gemacht. Das war damals wirklich, wirklich neu. Das haben ja andere Roguelites dann kopiert. Dass man quasi mit jedem Tod nicht so quasi eins in die Fresse bekommen hat, sondern auch einen Incentive, wie sagt man da auf Deutsch, zu einen Anreiz.
Ein Grund, ja.
Ja, ein Grund, weiterzumachen und dann auch trotzdem eine Art Belohnung zu kriegen. Natürlich, die Hauptstory war, irgendeinen gewissen Punkt musstest du halt den Endboss schaffen. Aber bis du überhaupt mal an diesen Endpunkt gekommen bist, wo nur noch der Sieg über den Boss entscheidend war, konnte man so viel mit anderen Charakteren reden, die Story vorantreiben. Und das hat damals nicht nur mich enorm motiviert, also das wurde ja hoch gelobt, auch von seiner Story. Aber ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick auf eben diese Story von Hades 2. Das ist ja die erste Fortsetzung, die Supergiant Games, die Entwickler, jemals gemacht haben. Mhm. Die haben sich bis jetzt bei noch keinem Spiel gesagt, wir machen einen Teil 2. Und Hades war jetzt so erfolgreich, dass sie gesagt haben, jo, jetzt, das ist unser First. Und wird sich im Laufe der Diskussion wahrscheinlich noch zeigen oder des Gesprächs zeigen, war das so eine gute Idee oder hätte man das nicht lieber sein lassen können? Kannst du dir da jetzt schon, also ohne dass du es jetzt schon genau ausführst, aber kannst du dir da jetzt schon eine Meinung bilden?
Ja, doch, das kann ich. Und ich bin da der Meinung, das war trotz dessen eine gute Idee, auch wenn das jetzt gerade im Vergleich zu Teil 1 halt nicht jetzt das Rad neu erfindet. Da war natürlich Teil 1 einfach mit einem größeren Impact da, hat halt viel neu gemacht. Also diese Magie ist halt in Teil 2 halt nicht mehr so da, ne? Aber ich habe durchaus gemerkt, im ersten Teil war ich mittlerweile auch relativ gut und bin da auch gut durchgekommen und habe auch jetzt, wenn ich monatelang Pause gemacht habe, bin ich rein und man kennt halt ja irgendwann die Gegner und sowas und man kommt sehr gut durch dann. Und an Teil 2 war dann sehr interessant, dass es halt einfach sehr viel neu, also so viel ist es gar nicht, aber einige Stellschrauben halt dann den gedreht hat und zum Beispiel neue Waffen ins Spiel gebracht hat. Neue Bewegungsform, alles ein bisschen neu gedacht, gerade auch mit diesem Sprint zum Beispiel, den es halt vorher nicht gab. Das fühlte sich, ich will nicht sagen, von Anfang an vertraut an, weil das war schon wieder ein bisschen ungewohnt, weil man die Sache nicht kennt. Das Grundgerüst fühlt sich gewohnt an, aber das ist halt einfach, als so wie es ja auch ist, einfach das gleiche Spiel, doof gesagt, mit einem neuen Gewand, mit einem neuen Charakter. Das klingt aber jetzt negativer, als es ist. Ist eigentlich so, wie ich mir Fortsetzung wünsche, sage ich ganz ehrlich. Baut auf dem Fundament auf, macht es besser, oder obwohl, das will ich gar nicht sagen. Da können wir gleich mal drüber reden. Macht es das besser? Weiß ich nicht. Das Urteil will ich mir auch noch nicht erlauben, weil ich da noch nicht durch bin. Aber es macht Sachen auf jeden Fall teilweise anders. Und ich finde auch gut, dass es ein neuer Charakter ist mit neuen Fähigkeiten. Weil wenn man jetzt angefangen hätte und man hätte vielleicht stellenweise die gleichen Fähigkeiten und einfach nur neue dazugepackt, ja, also dann hätte sich das wieder zu vertraut, glaube ich, angefühlt. Und so ist es halt, man freut sich, Sachen zu entdecken wieder.
Ja, neuer Charakter ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal die Story an. Also jetzt nur die ganz grundlegende, da spoilern wir noch nichts. Also in Teil 1 haben wir den Prinzen Zagreus, den Prinzen der Unterwelt, gespielt, dessen namensgebender Vater Hades war. Zagreus wollte im Endeffekt aus der Unterwelt entkommen, um seine Mutter zu finden, Persephone. Das war so die grobe Handlung von Teil 1. Und daraus hat sich auch so ein bisschen ein kleines Familiendrama entsponnen, wo die Beziehung zwischen dem Olymp und Hades, also quasi der Unterwelt, thematisiert wurde. Dieses gegenseitige Intrigieren der Götter und diese Jähzornigkeit. Hades 2 spielt eine unbestimmte Zeit später und wir spielen nicht Zagreus, sondern seine Schwester Melinö. Melinö ist jetzt nicht wie ihr Bruder dabei, aus der Unterwelt zu fliehen und gegen ihren Vater zu rebellieren, weil den kennt sie gar nicht. Den hat sie nie kennengelernt, denn ihre Familie wurde von klein auf überfallen, nämlich vom Kronos, dem Titanen der Zeit. So, und wer ein bisschen mit griechischer Mythologie sich auskennt, der weiß, dass Kronos quasi so der erste Badass war, der erste Bösewicht, könnte man sagen, der seine Kinder, also Hades, Zeus, Poseidon und Co. unterdrücken wollte. Vielleicht kann man das so am besten sagen. Alle, die sich mit der griechischen Mythologie besser auskennen, werden jetzt wahrscheinlich sagen, nee, jetzt kann man so nicht sagen, aber ich tue es jetzt einfach mal so. Dann haben sich die Götter alle zusammengetan und haben Kronos besiegt, haben ihn laut Mythologie in lauter kleine Stücke zerhackt und ihn in den Tartaros, also in die tiefsten der Hölle, gesperrt und dann war er weg. Und von dort aus herrschten quasi die olympischen Götter auf dem Berg Olympus. Naja, Hades halt in der Unterwelt. So, jetzt ist Kronos aber zurück. Wie genau das passiert ist, weiß man nicht. Der ist zurück, hat die Unterwelt übernommen.
Wohnt da jetzt quasi
in den Hallen von Hades. Melinö konnte fliehen mit der Hilfe einer anderen Titanin namens Hekate. Ja, und ihr Ziel ist es jetzt vom Erebus. Das heißt, das ist auch ein Teil des Totenreiches, aber der nicht direkt an dem Haus Hades angeschlossen ist, ins namensgebende Haus zu kommen und dort Kronos zu besiegen und ihre Familie zu retten. Und das beschäftigt einen erstmal eine ziemliche Weile, bis man das erste Mal Kronos erreicht hat. Und im Laufe des Spiels verschlägt es einen nicht nur in die Unterwelt, sondern, und das ist neu, auch in ein zweites Gebiet, nämlich in die Oberwelt. Dort, ich glaube, das kann ich jetzt soweit ein bisschen minimal spoilern, das wird jetzt nicht so viel sagen, muss sie den Berg Olymp, der belagert wird, befreien und ihren Verwandten oben auf dem Berg helfen, sprich Zeus und Co. Das ist die Ausgangslage. Ich bin da ganz bei dir, ich finde es ganz gut, dass sie einen anderen Charakter genommen haben. Es gab ja im Vorfeld schon wieder dieses typische Spiel ist jetzt Vogue, weil es muss eine weibliche Protagonistin haben und dies und jenes. Also dieser ganze Bullshit. Wenn man sich mal so richtig fremdschämen möchte und den Kopf schütteln möchte, dann kann man in die Steam-Foren von dem Spiel gehen. Da war vor allem zur Release des Spiels, also zum 1.0-Release, ganz viel This is why the game is Vogue.
Ja, Klassiker mittlerweile.
Die ganzen Trolle haben sich dann mal aus ihren Höhlen raus bewegt. Supergiant Games hat alles richtig gemacht, nicht Zagreus zu nehmen, sondern Melinö, die auch ein sehr interessanter und zwiegespaltener Charakter ist. Denn im Gegensatz zu Zagreus, der quasi als Prinz der Unterwelt aufwächst, ist Melinö zwar vom Titel her die Prinzessin der Unterwelt, aber sie hat da nichts von. Sie wacht auf sie ist ein Flüchtling quasi, lebt im Erebus, an einem Gebiet, das heißt The Crossroads, wo sich die ganzen Widerstandskämpfer gesammelt haben gegen Kronos. Das ist auch gleichzeitig der Hub des Spiels. Und von dort aus beginnen wir jedes Mal unsere Runs. Und Melinö ist eigentlich ihr Leben lang darauf vorbereitet worden, Kronos zu vernichten. Und das merkt man im Laufe des Spiels, wenn sie mit anderen Charakteren interagiert, immer mehr, dass sie eigentlich nur ihren Dienst kennt, daher so ein bisschen wortwörtlich den Stock im Arsch hat. Und dann natürlich im Laufe der Zeit so ein bisschen aufweicht und auch mal die eine oder andere Sache hinterfragt, aber einen richtig schönen Charakter dabei entwickelt. Das hat mir teilweise sogar besser gefallen als Zagreus, der eher immer so ein bisschen einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte, immer ein bisschen witzig war und eine freche Schnauze hatte, ist Melinö meiner Meinung nach schon ein bisschen der Charakter, der mehr Tiefe hat.
Ja. Ja, Zagreus hat das ja im Prinzip, würde ich jetzt sagen, völlig aus Eigennutz auch gemacht. Weil er das wollte einfach. So dieses, ich will da halt hoch und Das ist ja bei Melinur halt anders. Oder sie will es natürlich auch, aber hat andere Gründe, sagen wir es so.
Ja, bei ihr ist es ganz einfach diese, also Rache und auch der Wille, ihre Familie zu befreien und ist bereit, über Leichen zu gehen, kann man sagen. Also das ist am Anfang ihr völliger Entschluss, zu sagen, es koste, was es wolle. Und sie muss dann aber begreifen im Laufe der Handlung, naja, vielleicht ist es doch nicht so einfach, wie man immer denkt. Mhm. Aber dazu dann im späteren Verlauf. Wenn ich es richtig verstanden habe, nur damit die Zuhörer das ein bisschen einordnen können, du hast noch keinen Kronos-Run geschafft, ne? Also du bist bis zu Kronos gekommen, richtig?
Ich bin jetzt mittlerweile auch bei, ich glaube, Try 22 oder 23, irgendwo so in dem Dreh. Seit Try 15, schätze ich, komme ich immer hin, aber ich schaffe ihn halt nicht. Ich habe dann die ersten 3, 4 bin ich halt immer direkt gestorben. Spoilern wir jetzt auch einfach mal. Der hat halt 2 Phasen oder vielleicht hat er sogar 3, das weiß ich nicht, aber ich kenne 2 zumindest. Und ich bin halt immer in der ersten Phase gestorben und das war ja in Hades 1 auch schon. Da hat es mich damals auch richtig gefoppt. Da habe ich nämlich gedacht, ja, ich habe ihn geschafft und dann kam Phase 2 und ich war so, wow, okay. Das hat mich jetzt in Teil 2 dann nicht mehr so überrascht, das habe ich schon kommen sehen und kam dann auch und diese Phase 2 habe ich halt bisher noch nicht geschafft.
Ja, also ich kann dich so weit spoilern, es bleibt bei Phase 2.
Das dachte ich mir auch.
Ja, habe ich am Anfang schon gesagt, ich habe das Spiel ja auch schon seit dem Early Access.
Wie viele Stunden hast du eigentlich?
Warte, lass mich mal kurz gucken, einen Moment, ich mache Steam auf.
Lalalala. Du hast so viel unendlich mehr als ich.
Ich habe unglaublich.
Vor Release schon.
Ich komme mittlerweile auf 203 Stunden.
Ah, okay. Ich bin vielleicht bei 20. Ich glaube nicht mal.
Ja gut, dann hast du ja noch mehr als genug Zeit.
Ja.
Dann würde ich mal sagen, wir haben ja schon ein bisschen das grundlegende Spielprinzip erklärt.
Wobei ich glaube, das habe ich gar nicht so gut gemacht. Ich glaube, du könntest das viel besser erklären.
Ich versuch's mal. Also, wie gesagt, wir spielen Melinoe und Melinoe hat im Vergleich zu ihrem Bruder aus Hades 1 ein bisschen anderes Moveset. Während Zagreus zum Beispiel einen schweren Nahkampfangriff und dann ein quasi magisches Wurfgeschoss hatte.
Das ich, by the way, immer richtig scheiße fand.
Ja, das
hat mir gar keinen Spaß gemacht.
Nee, mir auch nicht. Es sei denn, du hattest einen Kettenblitz, dann war es noch cool. Aber ansonsten habe ich das auch nie benutzt. Und ich glaube, das haben sie Entwickler auch ein bisschen gemerkt. Denn Melinoe ist im Gegensatz zu ihrem Bruder, wird sie auch als Hexe, also als Witch ausgebildet. Und das merkt man. Sie kann neben ihrem Standardangriff kann sie noch einen Flächenangriff machen. Da bildet sich ein Kreis um sie herum, bei dem Gegner verlangsamt werden. Und sie kann je nach Waffe einen Spezialangriff machen, mit dem sie meistens die Waffe schleudert oder Geschosse nach vorne schießt, die allerdings in diesem Fall so ein bisschen schneller sind als damals bei Zagreus. Und all diese Angriffe kann sie auch aufladen. Das führt dann immer dazu, dass je nachdem, welche Waffe man führt, ein sogenannter Omega-Angriff gestartet wird. Ich kann das mal als Beispiel geben. Am Anfang hat Melinoe ihren Zauberstab. Das ist eine ganz normale Nahkampfwaffe. Wenn man aber mit dem Standardangriff einen Omega-Angriff startet, das heißt, man hält die X-Taste in dem Fall, also wenn man mit einem Xbox-Controller spielt, gedrückt, dann lädt sich der Angriff auf und es wird ein großflächiger Angriff, der sich links und rechts von ihr in die Länge zieht, gestartet. Das heißt, 2 Linien von ihr bewegen sich weg von ihr und fügen Schaden zu. Dann, wenn sie ihren Flächenangriff auflädt, dann verlangsamt er nicht nur Gegner, sondern nach einer Weile explodiert der und macht Schaden. Und im Falle von dem Witchstaff ist es so, wenn sie dann ihren Spezial gedrückt hält, dann schießt sie ein magisches Geschoss, das bei Kontakt mit Gegnern explodiert. Und je nachdem, was für Boons, also was für Boni man hat, dazu kommen wir gleich noch, kann das noch unterschiedliche Nebeneffekte ausführen. Und das ist je nach Waffe, die man freischaltet, unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel noch eine Axt, die man später kriegt. Wenn man da den normalen Angriff gedrückt hält, also den Omega-Angriff ausführt, dann dreht sie sich in einem Wirbelangriff. Bei ihrem Spezial schleudert sie die Axt in den Boden und führt einen Schockangriff aus und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass sie über ein ziemlich, jetzt nicht übertriebenes, aber abwechslungsreiches Moveset verfügt und vor allem es wirklich einen großen Unterschied macht, welche Waffe man benutzt. Das hat sie auch schon im Vorgänger, da war das enorm wichtig und man konnte sich quasi spezialisieren, aber durch diese Grundveränderung, finde ich, ist da noch ein bisschen mehr Tiefe reingekommen. Oder zumindest mehr Abwechslung. Also ich habe deutlich mehr diese drei unterschiedlichen Angriffsarten verwendet, als noch zu Hades 1, wo ich meistens nur den Standardangriff verwendet habe oder den Spezial.
Das stimmt, das geht mir nämlich ganz genauso, das wollte ich auch gerade sagen, dieser Omega-Angriff, der ist für mich eigentlich fast der größte Gamechanger, weil ich weiß noch, bei meinem ersten Try war ich so ein bisschen so, was, ich habe eine Mana-Leiste, weil das gab es ja vorher auch nicht. Okay, wenn ich auflade, dann nimmt das Mana und ich habe ja gar nicht so viel. Und dann habe ich erst später halt gerafft, dass ich ja in jedem Raum resettet sich das wieder, das heißt, ich muss damit jetzt auch nicht allzu sparsam umgehen. Und das hat das Spiel anders gemacht, weil es nochmal so ein, jetzt übertrieben gesagt, eine neue Form von Ressourcenmanagement war, die es davor halt nicht gab. Und diese einzelnen verschiedenen Angriffe, wie ich halt schon sagte, diesen Wurfangriff bei Hades 1, den fand ich halt nicht so geil. Im Vergleich sind die drei verschiedenen Moves, die man hat, also meiner Meinung nach zumindest nahezu gleichberechtigt. Also ich habe in nahezu jedem Try, den ich jetzt gemacht habe, eigentlich fast immer was anderes probiert. Und mal, wenn sich's halt ergibt, wenn man halt, wie du sagtest, diese Boons hat, wo man dann halt Boni kriegt. Manchmal ergibt sich das, dass dieser Kreis, den man auf dem Boden macht, dass man den gut aufgelevelt kriegt oder so. Und dann macht man halt so einen Kreisrun. Und manchmal ist das halt ein Angriffsrun und manchmal ein Spezialangriffsrun. Oder manchmal auch, dass man sich fokussiert darauf, dass man nur diese Omega-Angriffe macht, weil man die halt gestärkt hat oder dafür sorgt, dass die zum Beispiel schneller kommen, dass man nicht so lange aufladen muss. Und dadurch ist bei den Runs insgesamt eine größere Variation drin, ist, denke ich zumindest. Also ich habe auf jeden Fall mehr versucht als bei Teil 1. Da war das auch so, ich habe zum Beispiel den Spezialangriff fast nie benutzt, weil ich immer so war, nee, Angriff und vielleicht mal aufgeladenen Angriff, wenn ich zum Beispiel den Bogen hatte. Aber großartig variiert habe ich da eigentlich eher weniger.
Ja, ging mir genauso. Also ich war bei Hades 1 ein ganz großer Verfechter des Standardangriffs. Und das war's.
Ja.
Bei Hades 2 zwar auch immer noch häufig, aber wie du schon gesagt hast, sobald man in eine Spezialisierungsrichtung kommt mit den Boons, und ich glaube, die müssen wir jetzt mal kurz erklären. Ich denke, die meisten, die Hades 1 gespielt haben oder diese Art von Spiele kennen, werden jetzt wissen, was kommt. Melinoe hat nicht nur ihre Waffen und ihre magischen Fähigkeiten, sondern sie kriegt auch noch die Unterstützung ihrer Verwandten vom Olymp. Im Lauf eines jeden Runs kann man in den einzelnen Gebieten, das kann man sich vorstellen, in diesen Räumen, das sind jetzt keine wortwörtlichen Räume, denn manche Sachen spielen auch, wie zum Beispiel das erste Gebiet in einem Wald, im Freien.
Das sind halt klassische Arenen, kann man
sagen. Genau, es sind kleine Areale, die wirklich winzig sind und überschaubar. Und dort besiegt man alle Gegner und wenn man sie besiegt hat, kriegt man eine Belohnung. Und dann darf man meistens aus zwei verschiedenen Räumen die Folgen wählen und man sieht immer, welche Belohnung man im nächsten Raum kriegt. Deswegen kann man da auch schon mal ein bisschen gezielt überlegen, oh, hier kriege ich jetzt zum Beispiel mehr Maximalleben. Wenn ich den anderen Raum nehme, dann erhöht sich mein Mana dauerhaft, dass man so ein bisschen schon mal sagen kann, okay, in welche Richtung möchte ich denn gehen? Und eine dieser Belohnungen sind die sogenannten Boons. Das sind die olympischen Götter, die uns ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen und uns damit unterstützen. Und da ist wirklich der ganze Pantheon dabei. Nicht nur die aus Hades 1, sondern auch noch ein paar zusätzliche, wie zum Beispiel Hephaestus oder Hera, die Frau von Zeus ist jetzt mit dabei, Apollo. Das Ensemble der Götter hat sich nochmal deutlich erweitert. Und jeder Gott hat eine Spezialfertigkeit. Apollo ist zum Beispiel jemand, der sorgt dafür, dass die Angriffe, die man ausführt, zum einen deutlich von ihrem Radius erhöht werden. Das heißt, wenn man seinen Angriffsverstärker nimmt, dann führt der Standardangriff in einem viel größeren Radius Schaden zu. Er kann aber auch dafür sorgen, dass wenn man getroffen wird oder wenn man an Gegnern bestimmte Aktionen durchführt, dass die gedazed werden, also dass sie dann mehr Schaden kriegen. Oder. Bei Hera ist es noch interessanter. Bei der ist es so, die kann einen Status, also einen Debuff hinzufügen, dass wenn man einen Gegner einmal geschlagen hat, dann hat er diesen Debuff. Und jeder Gegner, der diesen Debuff hat, teilt sich jetzt den Schaden, den ein Gegner bekommt. Also sprich, könnte jetzt in einen Raum reingehen, alle Gegner einmal schlagen. Und solange diese Debuff noch auf allen drauf ist, kriegen die alle eine gewisse Anzahl an Schaden, auch wenn ich nur auf einen Gegner drauf hau. Diese Boons sorgen dafür, dass man richtig strategisch sich einen eigenen Bild aufbauen kann. Zum Beispiel auch, wenn man jetzt Zeus hat, den Göttervater, man kennt's, hat sich auf Blitzangriffe beschäftigt. Eines von seinen Boons ist zum Beispiel, dass wenn man sprintet, also einfach durch den Raum rennt, dass alle Gegner, die man streift, von einem Blitz getroffen werden. Das heißt, man kann theoretisch, wenn man in den Raum reinkommt, erst einmal quer durch den ganzen Raum rennen, jeden Gegner einmal anblitzen, dass die schon mal Schaden kriegen und dann fängt man an, die Gegner nach und nach aufs Korn zu nehmen. Oder man hat Aphrodite, die Göttin der Liebe, die sorgt dafür, dass wenn man in der Nähe von Gegnern steht, weil körperlicher Kontakt und so weiter, macht man mehr Schaden. Und zwar je nachdem, wie ausgeprägt ihr Boon ist, teilweise bis zu 170-200% mehr Schaden. Das macht schon sehr viel aus. Und diese ganzen Boons kann man zum einen miteinander verknüpfen. Man muss sich nicht für eine Gottheit entscheiden, sondern man hat immer mehrere, zwischen denen man wählen kann. Später kann man die auch miteinander verbinden, dass es sogenannte Duo-Boons gibt. Also das geht dann noch ziemlich in die Tiefe. Das sorgt für eine unglaubliche strategische Tiefe, die, wenn man das erstmal so ein bisschen einen Überblick hat, einem auch hilft, dass man im Voraus schon sagen kann, okay, ich versuche jetzt gezielt auf die und die Gottheit hinzusteuern, damit ich die und die Fertigkeit kriege und mein Bild, den ich mit der und der Waffe verwenden möchte, am besten einsetzen kann.
Ist natürlich aber trotzdem auch mal ein bisschen Glück, ne? Ja. Also ich habe schon oft gehabt, dass ich dann irgendwie vielleicht zwei Fähigkeiten hatte, die gut synergiert haben und dann suchst du quasi weiter nach deinem Bild und findest halt nichts derartiges. Und dann ist es meistens auch kein so guter Run.
Richtig, das war ja auch schon im ersten Teil so. Dem kann man wieder so ein bisschen entgegenwirken, dass wenn man, also jetzt, ich will die Tangente gar nicht so weit aufmachen, man sammelt im Laufe des Spiels viele, viele Items. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich an dem zweiten Teil habe. Die ganzen Collectibles, also Ressourcen, die man sammeln kann, das ufert mitunter manchmal ein bisschen aus, aber dazu später noch mehr. Da kann man auch das Ambrosia, den Nektar der Götter, finden und den kann man als Geschenk den Göttern und anderen Charakteren im Hub geben und dadurch schaltet man neue Dialoge frei, verbessert die Beziehung zu ihnen und so weiter und so fort.
Das gab es ja auch schon im ersten Teil, aber war halt nicht so, also nicht so ja, weiterführend wie jetzt, sondern das war irgendwie so, man hat es halt gemacht und hat dann neue Dialogoptionen freigeschaltet und jetzt habe ich das Gefühl, ist das ganz schön aufgebläht worden insgesamt.
Ja, das nicht, das hat sich gar nicht verändert. Es ist nur wichtig, dass du jeder Gottheit einmal oder auch jedem Charakter einmal Ambrosia gibst.
Aber sorry, dass ich da kurz eingreifen muss, aber ich habe da auch so andere Ressourcen gekriegt, so ein Salz zum Beispiel, was man denen auch geben kann oder so. Das habe ich aber noch gar nicht gemacht.
Das ist aber im Endeffekt tatsächlich dafür da, dass du die Beziehung zu den Charakteren hochsteigen kannst, also dass du neue Dialoge und so weiter freischaltest.
Okay, ich dachte nämlich, das wäre nochmal eine zusätzliche Option, dass man da noch mehr Dialogoptionen freischaltet oder sowas.
Ja, ist es auch im Endeffekt. Also irgendwann musst du das machen, aber worauf ich gerade hinaus wollte, wenn du jedem Charakter, sei es nun die Götter oder deinen Verbündeten in den Crossroads, so ein Ambrosia gibst, dann sorgt das dafür, dass sie dir ein sogenanntes Keepsake, also so ein Schmuckstück geben. Und bei den Göttern kannst du damit forcieren, dass die jeweilige Gottheit, mit deren Keepsake du den Run startest, hundertprozentig vorkommt. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich möchte hier gerade mit meinem, eine weitere Waffe sind zwei Dolche, also eine ganz schnelle Waffe, mit der man schnelle Schläge ausführen kann. Wenn ich jetzt damit unterwegs bin und ich möchte hier irgendwie einen Zeus-Run machen, weil ich gerne auf Kettenblitzangriffe gehen möchte, um möglichst viel Schaden bei allen Gegnern zu verursachen, dann nehme ich mir Zeus Keepsake und weiß, der kommt definitiv dran. Dann muss ich jetzt natürlich noch das Glück haben, dass der jeweilige Boon auch aufgelistet wird. Aber man kann das so ein kleines bisschen steuern. Aber wie du schon sagst, es hängt auch wirklich einiges vom Glück ab. Und man muss halt spontan sein und auch improvisieren können, wenn es halt nicht so läuft, wie man sich das erhofft hat.
Hast du denn, frage ich jetzt einfach mal so frei raus, hast du denn ein Lieblingsboon oder eine Lieblingsperson, von der du gern Fähigkeiten annimmst?
Ja, die einen habe ich dir ja schon ein bisschen gespoilert und die als Hilfestellung mitgegeben. Das ist Hephaestos, also der Schmied der Götter. Der hat einen netten Boon, dass wenn du mit deinem Spezial oder mit deiner normalen Attacke zuschlägst, dann macht der in einem Kreis um den Gegner, den du triffst, einen enormen Schaden. Der hat eigentlich einen relativ hohen Cooldown. Ich glaube, 10 oder 12 Sekunden sind es auf der Basisstufe. Aber man kann diese Boons auch hochleveln. Dafür braucht man ein bestimmtes Item. Und wenn man den komplett hochlevelt, dann ist dieser Cooldown auf 2 Sekunden reduziert. Das heißt, man haut alle 2 Sekunden einen enormen Schadensboost raus. wenn man das noch mit anderen Boons kombiniert, dann ganz blöd gesagt, ich habe, um am Ende beim True Ending zu landen, habe ich den Schwierigkeitsgrad am Ende auf ganz normal Standard runtergesetzt. Den kann man künstlich später noch hochsetzen, um bestimmte Sachen freizuschalten, also bestimmte Ressourcen. Ich habe es dann runtergesetzt, weil ich nur in der Story vorankommen wollte. Und wenn ich Hephaistos da auf 2 Sekunden runtergemacht hatte, dann hat der Kronos-Kampf vielleicht 2-3 Minuten gedauert. Dann lag der. Der hat mir teilweise nicht mal mehr Schaden machen können. So schnell war der unten.
Okay.
Ansonsten, mein Go-To immer ist Aphrodite, weil die in Verbindung mit der Axt, Nahkampfschaden, du machst deutlich mehr Schaden. Wenn man dann noch einen Waffen-Upgrade für die Axt im Run findet, dass man schneller zuschlagen kann und die Waffe nicht mehr ganz so behäbig ist, pflügst du dich durch die Gegner und dann machen eigentlich nur noch die Bosse einem wirklich Probleme.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe auch gerne Aphrodite gespielt. Ich mag halt Apollo auch gerne. Das mochte ich auch im ersten Teil schon. Diese Wasserfähigkeit. Ja.
Das war Poseidon.
Ja, genau. Aber es ist halt im Kern eine ähnliche Fähigkeit. Mit Knockback und sowas halt. Also es sind auch ein paar neue Fähigkeiten dazu, aber es spielt sich oftmals nicht so anders, sage ich mal. Ist im Kern halt immer noch trotzdem ähnlicher Spielstil. Aber ich variiere trotzdem mehr. Ich glaube, ich habe im ersten Teil ja oft so die Go-To-Sachen genommen, auf die ich Bock hatte. Das war oft Zeus zum Beispiel. Und jetzt bin ich so, ja, weiß ich nicht, ob ich mehr Bock habe, auszuprobieren. Aber ich habe auch das Gefühl, das lohnt sich manchmal mehr. Weil ich im ersten Teil hatte ich oft das Gefühl, dass manche Götter einfach von der Balance her deutlich schwächer waren als gewisse andere. Das ist mit Sicherheit jetzt hier auch. Gibt es mit Sicherheit auch so eine Tierlist oder sowas. Aber ich habe das Gefühl, die sind näher beieinander.
Ja, ist es wirklich. Also jeder bringt was. Die einzige Göttin, die ich eigentlich immer versuche, links liegen zu lassen, ist Hester oder Hestia. Hestia, glaube ich. Die Flammengöttin, die hat halt so einen Debuff, dass sie das Gesamtleben runtersetzt. Also sprich, du haust zu und das Maximumleben schrumpft immer. Und das
dauert zu lange.
Das dauert mir zu lange. Das ist genauso mit Zeus. Der macht auch mit seinen Angriffssachen, macht der Blitzschaden. Wenn du einen Gegner getroffen hast, dauert es so und so viele Sekunden. Und dann macht er Einzelschaden. Der kann auch hoch werden, wenn es schön gelevelt ist. Aber das dauert auch immer, glaube ich, so 5 oder 6 Sekunden. Und bis dahin sind halt die Standardgegner schon tot.
Aber das stimmt, die Standardgegner ja. Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Es geht ja auch, glaube ich, wenn man eine gewisse Schadensanzahl macht, dass das dann auch prockt.
Dafür musst du, glaube ich, einen Buu noch extra freischalten.
Ah, okay. Das war mir jetzt nicht klar.
Dann ist es geil, wenn du den erwischt in Kombi mit.
Ja, dann machst du ja viel Schaden und machst dann noch mehr Schaden.
Genau, dann machst du richtig die üblen Schaden. Man merkt schon, das hat wirklich auch schon wieder die gleiche Tiefe wie bei Hades 1. Es gibt so viele unterschiedliche Builds. Also was ich da schon an Sachen in Reddit-Foren gelesen habe und alles. Es ist echt genial und es macht wirklich, wirklich Spaß. Das Kampfsystem ist auch wie bei Teil 1 relativ schnell und actiongeladen. Also mir hat es im Großen und Ganzen immer Spaß gemacht. War auch eigentlich nicht frustrierend. Ich hatte jetzt keine Gegner, wo ich mir dachte, boah, die sind unfair gestaltet oder da komme ich jetzt nicht weiter, obwohl ich ja echt gut bin. Immer wenn ich gescheitert bin, war es entweder Pech. Also wirklich Pech im Sinne von, ich habe einfach nur scheiß Boons und habe auch nicht Glück, was die Items und so weiter angeht, die ich auf dem Weg aufsammle. Ich habe Mechaniken noch nicht kapiert bei Gegnern und Bossen oder ich war halt irgendwann nicht mehr konzentriert genug, müde und bin beim Spielen schon fast eingeschlafen. Das ist mir ab und zu mal passiert, wenn ich es auf dem Steam Deck im Bett vorm Schlafengehen gespielt habe, dass mir dann teilweise die Augen zugefallen sind und auf einmal zack, tot.
Ja, wobei ich sagen muss, ich finde, im ersten Teil gab es nervigere Gegner. Also, was mich immer extrem nervt, sind so Gegner, die auch da wieder unnötig Zeit kosten, sage ich mal. Und es gibt zum Beispiel in der zweiten Ebene ist das, an diesem Okeanos oder wie das heißt, dieser Wasserwelt, nenne ich es jetzt mal. Da gibt es ja einen Gegnertyp, der sich so ein bisschen ja, wie so eine Schildkröte unter seinem Stein versteckt und den Schaden halt quasi blockt. Also die nerven mich, die sind aber von der Frequenz her deutlich weniger, als es bei Hades 1 war. Da war nämlich im letzten Gebiet, waren das ja immer Gegner, die so Schilde hatten und die du dann quasi von hinten angreifen musstest, um den Schaden zu machen. Und dann ja auch noch, wenn sie gestorben sind, so ein da kam so ein Tropfen ja raus, der dann gewandert ist und sich eine neue Leiche oder einen Geist gesucht hat und dann einen neuen Körper erschaffen hat. Dadurch hast du ja dann das Problem gehabt, dass sie, wenn du die, du hast sie eigentlich umgebracht und bist dann vielleicht weiter zu den nächsten Gegnern gegangen und dann sind die aber da hinten in die Ecke, sind die wieder neu gespawnt und das hat mich ultra genervt. Also diese Ebene war jedes Mal in jedem Run, wo ich dachte, oh nee, jetzt schon wieder das. Und das habe ich in Teil 2 nicht. Also da gibt es keine Ebene, wo ich sage, boah, ist die nervig. Und gerade die letzte quasi, also vor Kronos, wo es so ein bisschen, ich sag's jetzt mal übertrieben gesagt, Open World wird, ist nicht so, aber das Gebiet wird ein bisschen weitläufiger und man hat ein bisschen mehr Auswahl und so. Die finde ich eigentlich sehr, sehr cool.
Du musst jetzt wirklich, wirklich stark sein, Kim. Also es kommen keine regenerierenden Gegner, aber es kommen Gegner mit Schilden.
Och Gott. Also, ja. Also wirklich, sie haben mich so genervt.
Du musst hinter Gegner kommen und sie anzugreifen.
Ja, gut. Gut, muss ich durch. Aber also das sind für mich auf jeden Fall die Schlimmsten. Die gehen mir einfach mega auf den Keks.
Ja, bei mir waren es im ersten Teil. Ich habe den jetzt ja vor 1.0 Release von Hades 2, habe ich mir ja für Steam Deck nochmal Hades 1 geholt, weil ich irgendwann gedacht habe, naja, spielst du es halt nochmal komplett durch. Da waren es bei mir diese Türen am Ende im letzten Gebiet, die dich vergiftet haben. Gott, hat mich das genervt. Ja, wenn du vergiftet wärst und du musst zu diesem Brunnen hinrennen und alles. Und boah, ich habe mich so sauer gemacht.
Ja, aber dafür platzen die halt schnell. Also das ist halt wieder das Ding. So, ja, die nerven vom Schaden her und so, aber dafür kann ich halt einfach meinen gut gelevelten Angriff oder was auch immer da einfach reinballern und die schnell tot machen. Und die Schildheinis, die versuchen halt einfach nicht nur Schaden zu machen, sondern so lange wie möglich zu überleben, um mir auf den Sack zu gehen. Und das nervt mich halt.
Ja, kann ich aber auch verstehen. Du wirst auch bei Hades 2 später Gegner haben, wo du dir denkst, oh, aber es ist nicht ganz so frustrierend. Ich finde, da haben sie gut aus den, ich sag's mal in Anführungszeichen, Fehlern des ersten Teils, sind ja keine Fehler, aber aus den Bruststellen haben sie gelernt. Ja. Und es macht wirklich Spaß. Die Bosse sind auch echt herausfordernd. Ich weiß noch, dass der zweite Boss in der Oberwelt, spoilere ich jetzt nicht, wer das ist, da hatte ich im Early Access damals das Gefühl, oh mein Gott, wie soll ich den jemals schaffen? Da komme ich doch niemals vorbei. Das muss ja quasi der Endboss sein vor allen anderen. Ja, Bullshit, natürlich nicht. Und heute renne ich durch den Boss durch und denke mir, hallo, tschüss, das war's, du bist jetzt weg.
Ja, aber so hat man ja, hat jeder so seine Bosse. Das dachte ich im ersten Teil zum Beispiel, bei dem Minotaurus-Boss, weil der einfach im Gegensatz zu den anderen ja vielleicht einen Spielstil pflegt, der mir nicht so zusagt. Die anderen sind ja eher, ja, die machen halt ihre Moves und stehen halt auf ihrer Stelle und der springt halt in dich rein und stresst dich. Und das hat mir am Anfang ein bisschen Probleme gemacht und irgendwann bist du halt an dem Punkt, oh ja, du nervst mit deinem Rumgespringe hier und rennst auf mich zu und dann machst du ihn halt einfach platt. So, ne? Aber da musst du halt immer erstmal hinkommen.
Ja, das ist bei Hades 2, hast du das wie gesagt auch ab und zu, aber nicht mehr ganz so häufig. Und dadurch, dass es jetzt zwei Gebiete gibt, ist auch deutlich mehr Abwechslung drin. Es ist nicht aufgebläht. Ich hatte am Anfang erst Schiss, dass ich mir dachte, ui, übernehmen sie sich jetzt hier, leidet dann eventuell die Qualität drunter. Aber ich muss sagen, nein, spielerisch schon gar nicht, storytechnisch auch nicht. Da fängt es bei mir erst gegen Ende des Spiels an, so ein bisschen zu wackeln. Aber wie gesagt, da muss man jetzt ja nicht ganz explizit drauf eingehen. Das mache ich dann später in meinem Monolog-Cast, den ich noch hier hinten dran hänge. Wie haben dir denn so die Charaktere, die du bis jetzt kennengelernt hast, vom Writing und so weiter gefallen? Ist das eher was, wo du sagst, oh, cringe oder sonst irgendwas? Oder haben die dich überzeugen können?
Ich sag ganz ehrlich, die Story ist bei dem Spiel, auch wenn sie cool ist, also ich finde die Dialoge cool, aber so diese zusammenhängende Story hätte ich, glaube ich, zum Beispiel niemals so gut erklären können wie du, weil mir diese Beziehungen manchmal nicht so ganz klar sind, glaube ich. Ich habe aber den Dialogen, oder mache ich bis jetzt immer noch, den lausche ich immer ganz gerne, weil jeder ja auch so seine Persönlichkeit hat. Ich erinnere mich, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber auch nicht schlimm, glaube ich. Irgendwann findet man in irgendeinem Gebiet den Charakter Narziss. Der ist ja Narzisst. So. Und ich weiß nur, dass ich ihn gefunden habe und dementsprechend mit ihm gesprochen habe. Am Anfang ist der Name halt noch nicht klar und ich habe den Charakter jetzt auch nicht als diesen wahrgenommen und dachte nur so, Alter, was ist das für ein Arschloch, für ein selbstverliebtes Arschloch. Und dann steht halt danach der Name drum und dann so, ah, ja, okay, das erklärt einiges. Und ja, ich habe diesen, also für mich sind das so kleine Geschichten, denen ich einfach immer gerne lausche, weil, wie gesagt, jeder Charakter so seine Persönlichkeit hat. Das sind wie kurze Mikrogeschichten, denen ich einfach gern zuhöre. Und dann ist mir vielleicht die zusammenhängende Story da auch gar nicht so wichtig.
Ja, die Story lebt aber auch von diesen kleinen Charakteren drumherum. Man begegnet ja diversen Charakteren der griechischen Mythologie, neben Narzissus oder wie heißt der nochmal? Jetzt muss ich Jenny fragen. Heißt er Narzissus oder Narzissus, ne? Heißt er?
Ich glaube, der heißt einfach nur Narziss.
Narziss, ne? Ja, einfach Narziss. Nazis ist was anderes. Nazis sind andere, ja, genau. Okay. Narziss, genau. Danke. Der auch, was der noch für Entwicklung durchmacht. Und das ist aber auch immer schön dieses rotzig Arrogante. Und der wimmelt dich auch immer ab, indem er dir Geschenke gibt, die er von seinen Angebetenen bekommt und sagt so, hier, nimm das, aber geh weg, lass mich in Ruhe. Und er nennt dich auch immer, also im Englischen sagt er immer Laurel zu dir. Und Melanie sagt schon immer, aber das ist nicht mein Name, ich heiße Melanie. Ja, ja, Laurel, geh weg, lass mich in.
Und der erste Dialog war auch so geil, ich weiß nicht, ob der bei jedem gleich ist, aber dann sagt er ja, oder wird er gefragt, ja, warum bist du denn eigentlich hier? Oder warum hast du diesen schönen Ort ausgesucht? Und dann, ja, ich bin halt nur hier, weil das Wasser hier so klar ist, dass ich mich da besser drin sehen kann. Und das ist halt einfach, einfach eine geile Art, diesen Charakter zu beschreiben.
Ja, und vor allem dann ist das Wasser ja nicht mal klar. Das ist ja völlig trüb und alles drum und dran. Du kannst das später dann noch aufklären und so weiter und so fort. Aber das sind so die Charaktere, die dem Ganzen noch so mehr Leben rein oder verleihen. Da kommen, wie gesagt, noch einige dazu, die alle gut passen, wo man sich auch denkt, ach ja, schön, dass sie den kleinen Charakter aus der griechischen Mythologie genommen haben und dazu packen. Das geht aber dann bis in die allerhöchsten Ebenen hoch und das macht das Ganze so viel schön lebendiger. Ich meine, das gab es bei Hades 1 auch. Dort hat man Sisyphus, den König, kennengelernt, der immer seinen Felsen hochgerollt hatte, dann wieder runter ist. Das haben sie jetzt halt nochmal so ein bisschen erweitert. Vor allem, was ich auch gut finde, dass man jetzt Odysseus als strategischen Partner hat, der im Camp auf einen wartet und da mit seinen Besten kommt. In Teil 1 war es ja Achilles. Muss ich sagen, gefällt mir Odysseus mit seiner etwas lockeren, frotzligen Art deutlich besser. Man hat einen Geisterkompagnon Dora, die auch noch eine deutlich interessantere Geschichte im Laufe des Spiels offenbart, als man annimmt.
Wer war die Spinne noch?
Die Spinne ist Arachne, also Arachne, ja, richtig, genau. Die von, na, wie heißt sie nochmal, die Göttin der Weisheit, ich komme gerade nicht drauf, mein Gott, aus dem ersten Teil auch.
Och, ich bin zu schlecht da drin, frag nicht mich.
Ja, vor allem,
ich kann mir eh nichts merken.
Die wird auch noch im Spiel wieder wichtiger, aber und ich komme jetzt gerade absolut nicht drauf, egal.
Löst sich
Athena, davon. Athena.
Ah, ja, Athene. Ach so, ja.
Genau, die hat sie ja verflucht, weil sie gesagt hat, sie kann besser weben als die Götter selbst. Und daraus entwickelt sich halt so eine Dynamik. Und Melanie möchte ihnen auch allen irgendwie helfen. Und gleichzeitig versteht sie nicht, warum die Götter so Sachen gemacht haben. Und sie ist aber selbst eine Göttin. Und das ist das, was ich im Vergleich zu Teil 1 so viel besser finde. Die Menschen spielen auch bis zu einem gewissen Grad eine Rolle in der Geschichte. Da möchte ich jetzt auch gar nicht tiefgründiger drauf eingehen, aber das Schicksal der Menschheit ist deutlich mehr verwoben als in Teil 1. In Teil 1 haben die Menschen keine Rolle gespielt. Da ging es nur um die Götter. Und jetzt kommt dann im Laufe des Spiels und der Handlung immer wieder mal die Frage auf, sind wir Götter eigentlich wirklich so gut? Sind wir wirklich die Gerechten, die alles richtig machen? Oder sollten wir uns vielleicht kritisch hinterfragen? Und damit konfrontiert Melanie auch teilweise ihre Verwandten, die das natürlich nicht so sehen oder nicht alle. Und sie beginnt auch schon so ein bisschen Selbstzweifel nicht unbedingt. Das finde ich auch schön. Also es ist nicht diese typische Charakterentwicklung, dass sie jetzt dann plötzlich sagt, ja, wir haben alles falsch gemacht. Nein, sie sagt immer noch, wir sind Götter. We are the better. Wir wissen schon, wie es besser ist und die Menschen sollten doch dankbar sein, dass es uns gibt. Es sind eher andere Charaktere, auf die sie trifft, die ihr Weltbild so langsam ins Wackeln und Wanken bringen. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war nämlich mal eine schöne Abwechslung. Hat man in Hades 1, das ja in einem deutlich kleineren und überschaubaren Rahmen spielt, halt nicht gehabt. Und das verleiht dem Ganzen noch deutlich mehr an Tiefe.
Ja, Ich frage jetzt einfach mal, nicht weil ich abwürgen möchte, aber wollen wir noch über das Gameplay reden? Sonst würde ich dich oder mich selber entlassen und du gehst in den Story-Teil über.
Ich überlege jetzt gerade, wir haben das grundlegende Spielprinzip erklärt, sind ein bisschen auf die Boons eingegangen. Vielleicht, das ist ein Kritikpunkt, da musst du dich jetzt spoilern lassen, das tut mir leid, das hat nichts mit der Story zu tun.
Das ist okay.
Es geht um die Waffen. Mhm. Hast du schon Waffen freigeschalten?
Ich habe den gesamten Kreis da. Also ich weiß nicht, ob danach noch was kommt, aber die man da am Anfang alle sieht, die Plätze, die habe ich alle belegt.
Wie findest du die Waffen im Vergleich zu Hades 1?
Oh, also im Teil 2 sind die oftmals ein bisschen komplizierter und nicht sofort direkt ersichtlich. Weil bei Teil 1 war es halt so, ja, okay, du hast hier ein Schwert, das ist ein Speer, das ist ein Bogen. So, und hier ist es dann so, okay, ich habe einen Totenkopf. Was macht dieser Totenkopf? Und was unterscheidet jetzt diesen Stab von diesen Doppelstäben und so? Das habe ich am Anfang, war das so, das war mir zu wenig selbsterklärend, so dass man sich eine Waffe geschnappt hat und dann erstmal damit warm werden musste. Oder wärmer als im ersten Teil. Aber ich könnte mir, glaube ich, noch kein abschließendes Urteil erlauben, ob ich jetzt, dafür habe ich zu wenig gespielt, ob ich jetzt Teil 1 die Waffen deutlich besser oder schlechter finde als in Teil 2. Also da, das Urteil würde ich dir überlassen.
Ja, also das ist natürlich subjektiv, aber ich muss sagen, mir haben die Waffen in Teil 1 deutlich besser gefallen. Hades 2 hat zwar auch seine Waffen, die mir wirklich, an denen ich meinen Gefallen gefunden habe, aber gerade die erwähnten Zauberstäbe oder auch die Totenschädel, die man durch die Gegend wirft und dann wieder zu sich zurückrufen kann und man sprintet zu ihnen und macht auf dem Weg Schaden. Das klingt zwar alles in der Theorie gut, war mir aber dann irgendwann viel zu hektisch. Gerade in etwas größeren und schnelleren Kämpfen bin ich da gar nicht mit klargekommen. Ich meine, jede Waffe hat ja noch wie in Teil 1 diverse Aspekte. Das heißt, man hat den Standardaspekt, die Standardvariation. Und dann kriegt man zu allen möglichen griechischen Gottheiten oder auch teilweise anderen Gottheiten aus anderen Religionen eine Variante von der Waffe. Und jede spielt sich ein bisschen anders. Das geht dann teilweise so weit wie bei den Zauberstäben, die du hast. Mit denen kannst du schießen. Und wenn du die im Dauerfeuer drückst, ist das Problem, lädst du irgendwann deinen Omega-Angriff auf. Dann hast du irgendwann keinen Mana mehr und kannst nicht diesen Dauerangriff wirklich spammen. Das hat sich alles irgendwie komisch angefühlt. Und dann gab es aber zum Beispiel einen Aspekt davon, das fand ich wiederum cool. Wenn du den hast, dann feuert dein Charakter wie bei Vampire Survivors eigenständig. Das heißt, du fliegst mit ihr nur noch durch die Gegend mit Melinoe. Die schwebt dann auch. Ja. Im Endeffekt schießt die dann automatisch und du kannst darauf konzentrieren, deinen Flächenschaden und deinen Spezialangriff zu spammen und alles drum und dran. Das fand ich wiederum cool. Aber trotz allem haben mir die Waffen dann irgendwie nicht ganz so gefallen und ich bin wirklich bei 3 bis 4 Standardwaffen geblieben und habe wirklich wenig gewechselt. Also da ist mein Verdikt echt so ein bisschen, Teil 1 hat es besser gemacht, vor allem was die Fernkampfwaffen angeht. Ich habe den Bogen unglaublich vermisst.
Das stimmt, der Bogen war auch meine Lieblingswaffe bei Teil 1. Aber weißt du, was witzig ist? Die Doppelstäbe sind meine absolute Lieblingswaffe.
Was?
Und der Totenkopf ist auf Platz 2.
Was?
Aber das zeigt mir eigentlich, dass sie damit alles richtig gemacht haben. Weil ich fand bei Teil 1, glaube ich, war man sich einiger, welche Waffen cool waren. Ich finde zum Beispiel, da kann ich ja mal drauf eingehen, diese Doppelstäbe, was du meinst, dass das Mana dann relativ schnell ausgeht. Das stimmt so. Aber ich habe zum Beispiel mal ein Bild gehabt, wo ich, ja, ich weiß nicht mehr in welcher Form, aber ich hatte quasi unendlich Mana. Ich habe dafür gesorgt, dass mein Omega-Angriff besser wurde oder günstiger. Ich habe dafür gesorgt, dass ich schneller schieße. Dadurch war ich so eine richtige Gatling-Gun. Habe einen riesigen Mana-Pool gehabt. Ich hatte einen Boon, dass wenn ich eine halbe Sekunde stehen bleibe, mein Mana wieder voll ist. Habe ich 15 Sekunden rumgeballert, stand dann ganz kurz still und war wieder voll. Quasi wie so ein Nachlademove. Und das war bisher mein bester Bild mit Abstand. Die Doppelstäbe sind meine absolute Feel-Good-Waffe, die ich immer dann nehme, wenn ich denke, so, oh, abends spiele ich noch eine Runde, aber ich habe jetzt keinen Bock auf irgendwie Experimente. Dann nehme ich immer die Doppelstäbe.
Krass. Das finde ich wirklich, wirklich krass. Also meine Standardwaffe ist entweder die Axt.
Mit der bin ich noch gar nicht warm geworden.
Ja, das ist meine Klopperwaffe. Hauptsache, ich habe schwere Angriffe und so weiter. Und die Dolche. Weil da kannst du dich mit den Omega-Attacken hinter die Gegner teleportieren und angreifen. Und wenn du den letzten Aspekt davon freigeschalten hast, macht die noch einen Spezial-Debuff, mit dem du bis zu 800 Schaden machen kannst mit einem Schlag, wenn die Chancen stimmen und so weiter. Also die finde ich da deutlich geiler.
Also wirklich absurd. Das sind die Waffen, die mir am wenigsten gefallen. Also ich habe diese Dolche, habe ich glaube ich ein oder zwei Tries mal gehabt. Und da fand ich dieses Geporte, wenn man den auflädt, das fand ich viel zu inkonsistent und konnte ich irgendwie viel zu schlecht kontrollieren. Hatte das Gefühl, das dauert alles viel zu lange und das hat mich richtig genervt. Deswegen, also die Waffe, glaube ich, die wird mir auch nicht gefallen. Ich glaube, das spielt ja auch, oder hast du ja auch schon gesagt, du bist ja gerne da im Nahkampf mit Aphrodite und so. Und dann sind, glaube ich, auch die Dolche sehr geil. Aber ich bin komplett der Gegensatz hier Spielstil. Ich versuche eigentlich, jetzt mit Nahkampfwaffen versuche ich auch ein Aphrodite-Bild gerne, aber wenn ich meine Stäbe habe, versuche ich das genaue Gegenteil. So weit weg wie möglich zu bleiben, vielleicht mit einem Upgrade meine Range der Angriffe zu erhöhen und einfach aus der Ferne wegzuballern alles.
Ja.
Aber das, wie gesagt, das zeigt halt die Varianz so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Da sieht man mal, wie unterschiedlich wir da eigentlich ticken. Und das, wie du schon gesagt hast, haben sie eigentlich alles richtig gemacht mit. Ich würde jetzt nochmal auf die Anfangsfrage zurückkommen. Nämlich, hat sich Supergiant Games jetzt damit übernommen, einen zweiten Teil zu machen? Müssen sie es bereuen? Und damit würde ich dann quasi rausschmeißen.
Also übernommen auf keinen Fall. Also dafür ist es einfach ein zu gutes Sequel, würde ich schon mal behaupten. Auch wenn ich noch nicht alles gesehen habe. Das ist einfach sehr rund. Also da bin ich absolut nicht der Meinung. Es ist, wie ich das schon am Anfang sagte, ein würdiges Sequel. Das muss ich nicht verstecken vom Teil 1. Und ich glaube, diese Präferenzen, die du jetzt auch hast zum Beispiel, dass du sagst, mir gefällt halt das und das beim ersten Teil mehr, das sind halt wirklich individuelle Präferenzen, die jetzt nicht auf objektiven Gesichtspunkten basieren. Und dementsprechend ist das so ein bisschen halt abhängig von dir selbst, ob du halt Teil 1 oder Teil 2 lieber magst. Ich denke, es gibt Personen, die jeweils eine oder andere Richtung tendieren. Wie ich sagte, ich kann es halt noch nicht sagen. Ich traue mir dann auch kein Urteil zu. Aber die Waffen gefallen mir sehr gut. Auch wenn ich die absolute Lieblingswaffe, den Bogen, wie du schon sagtest, den vermisse ich aus dem ersten Teil. Aber die Waffenauswahl an sich finde ich sehr cool. Gib du gerne mal dein Urteil ab, weil ich glaube, deins ja ist da bedeutender, weil du einfach schon so viel Zeit in das Spiel gesteckt hast.
Ja, also mein Verdikt ist, es ist zwar alles größer, alles mehr, das ist tatsächlich auch alles besser. Oder beziehungsweise es ist in vielerlei Hinsicht ein Upgrade. Sowohl was die Story angeht, als auch das Kampfsystem. Ich habe mit Teil 2 unglaublich viel Spaß, könnte man glaube ich bei 200 plus Stunden davon ausgehen. Ich habe es ganz gerne gespielt. Das Experiment ist gelungen. Lass mich mal so sagen. In Sachen Geschichte war es bis zum Ende so. Leider hat es mir das Ende ein bisschen vergrätzt, aber wie gesagt, dazu jetzt dann, wenn ich mal ein bisschen näher die Story bespreche, dann mehr dazu. Aber ganz fern davon ab, super Spiel. Ich bin froh, dass ich nicht mehr bei Endtower oder sonst bei irgendeinem Magazin bin, wo ich eine Wertung drunter klatschen muss. Ich habe ja Hades 1 für die Switch damals eine 10 von 10 gegeben. Und stehe da auch weiterhin zu. Ich glaube, Hades 2 würde ich sie auch geben. Ja, definitiv. Das wird von mir auch eine 10 bekommen. Also ich liebe dieses Spiel.
Ja, wir sind ja allgemein keine Freunde von Wertungen. Das weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben. Wir beide sind ja nicht so fern von dieser Zahl. Und es ist dann auch immer schwierig. Ich glaube, gerade wenn man so ein Erstlingswerk hatte und mit dem so zufrieden ist, dann ist es auch schwieriger, einem Nachfolger, der vielleicht nur Details quasi anders macht und dieses Spielgefühl ja nicht mehr zum ersten Mal transportiert, dem dann eine faire Wertung zu geben, weil man da ja schon ganz anders rangeht.
Ja, genau. Und ich glaube, dann können wir jetzt mit gutem Gewissen sagen, wir haben jetzt im Moment eine Stunde. Wir sind
bei einer guten Stunde.
Ja, eine gute Stunde über das Spiel geredet. Wir können es, glaube ich, beide weiterempfehlen.
Absolut.
Also Kauf- und Spielempfehlung?
Genau, ich habe es mir, das können wir ja vielleicht auch sagen, du hast es ja auf dem PC gespielt, ich habe es auf der Switch 2 gespielt.
Oh.
Und der Port ist auf jeden Fall hervorragend, gibt es nichts auszusetzen, hat auch 120-Frame-Modus und den ganzen Quatsch, also es ist sehr flüssig, sieht hervorragend aus, mega Performance, sehr schön. Und das möchte ich nochmal betonen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, hat auch Cross-Save. Was meiner Meinung nach, also hat Teil 1 ja schon, und das ist meiner Meinung nach ein absolut unterschätzter Punkt, weil du könntest dir das jetzt einfach auf der Switch 2 holen, wenn du jetzt nicht, du hast es ja auf dem Steam Deck schon gespielt, deswegen macht es nicht so viel Sinn. Aber du könntest und du könntest halt mit deinem Save weiterspielen. Und das ist halt einfach mega geil.
Das ist wirklich richtig cool, ja. Ja, also auf jeden Fall Kaufempfehlung. Holt's euch, unterstützt die Entwickler.
Kommt im November auch physisch raus für die Switch, also für die Collector-Freunde. Bitte kaufen.
Jo, auf jeden Fall. Und dann schmeiße ich dich jetzt raus, Kim.
Jo.
Danke, dass du da warst.
Dann wünsche ich dir und den Hörern noch viel Spaß bei der Story. Ich höre auch noch mal rein, sobald ich soweit bin.
Ja, also dann so in ein paar Monaten.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, es ist gar nicht so unrealistisch, wenn ich in dem Tempo weitermache.
Gut, alles klar. Dann bis dahin und mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Hallo, willkommen zum Spoilerteil des Hades 2 Talk. Und jetzt, wo Kim weg ist, kann ich ein bisschen meine Meinung zur Handlung des Spiels und vor allem zum Ende kundtun und euch erklären, wieso mich das nicht ganz so sehr erreicht hat, wie es das noch bei Teil 1 getan hat. Also, falls ihr es euch nicht eh schon gedacht habt, absolute Spoilerwarnung, denn ich spreche jetzt über alles Inhaltliche inklusive dem sogenannten True Ending. Wenn ihr das nicht hören wollt, macht jetzt hier bitte Schluss. Okay, bereit? Dann fangen wir mal an. Wie wir bereits im Hauptteil dieser Folge festgestellt haben, ist Hades 2 eine Rachegeschichte. Melinoe trainiert seit ihren Kindheitstagen, um sich Kronos zu stellen. Und naja, der hat ja ihre Heimat eingenommen, sowie ihre Familie weggesperrt. Im Laufe unserer Runs gelangen wir früher oder später in den Tartarus, der griechischen Hölle, in der auch das Reich Hades liegt. Dort können wir, wenn wir die richtige Reihenfolge an Räumen auswählen, auch unserem Vater Hades begegnen. Der ist festgekettet, mies gelaunt und in Begleitung von seinem Hund Cerberus, den wir ja als Endgegner im dritten Gebiet, den Fields of Misery, besiegen mussten, der dann ja weggerannt ist. Jetzt wissen wir, wo er ist. Er ist bei seinem Herrchen in der Unterwelt. Hades kann es gar nicht so richtig fassen, dass wir überlebt haben, denn er wusste zwar, dass Hekate uns damals als kleines Kind mitgenommen hat, dachte aber eigentlich, dass wir tot wären und dass Kronos uns erwischt hat. Nach und nach erfahren wir von ihm, wie es zur Machtübernahme kommen konnte, inklusive einer Rückblende, in der wir Hades auch kurz selbst steuern dürfen. Jetzt zwar nicht zum Kämpfen, aber wir erleben darin, wie der Moment abgeht, an dem Kronos das Haus von Hades einnimmt, die Familie und all ihre Bedienstete verbannt und einsperrt und Hades in Ketten legt. Naja, irgendwann ist es dann soweit und wir haben Kronos das erste Mal bezwungen und dann, naja, dann zerfällt der Typ einfach in flüssigen Sand. Und zurück bleibt seine Essenz, die sich aber nicht anrühren lässt. Das heißt, wir wissen, Kronos wird sich gleich wieder oder nahe Zukunft wieder erheben und tot ist er nicht. Also Zeit kann man nicht so einfach totschlagen, wie man gerne möchte. Und vom Rest der Familie ist auch keine Spur. Wir wissen nicht, wo Nyx ist. Wir wissen nicht, wo die anderen Bediensteten sind, also Achilles, Dusa, Erinyes. Finden auch keine Spur von unserem Bruder Zagreus. Was wir aber finden, sind seine Gemächer. In die können wir gehen. Und das ist auch so ein bisschen das Ziel von Melinoe, sorry, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Ah. Denn die Gute findet in seinem Zimmer etwas, was Kenner des ersten Teiles bekannt vorkommen dürfte. Den alten Spiegel der Dunkelheit. Mit dem konnten wir uns in Teil 1 noch stetig verbessern, Attribute steigern, beziehungsweise mehr Schaden ausführen und so weiter und so fort. Diesmal fungiert der aber als eine Art Transportmittel, denn Melinoe hat von Hekate ja ein Ritual beigebracht bekommen, mit dem sie sich in eine Art tiefste Trance versetzen kann, indem sie diesen Spiegel als eine Art Verbindungsweg nutzen kann in die Vergangenheit. Ja, wir sind jetzt hier beim Thema Zeitreisen angekommen. Melinoe legt sich dann ins Bett von Zagreus, das voller Spinnenweben und Staub ist und da drin pennen ist, glaube ich, alles andere als angenehm, aber naja, schläft ein und dann erwacht ihr Astralkörper, mit dem sie in den Spiegel eintaucht. Und damit reist sie zu einem Punkt, an dem Kronos noch nicht wieder auferstanden ist und an dem Zagreus gerade vor seinem Spiegel steht und erstmal mit sich selbst spricht, dann plötzlich ziemlich erschrickt, weil eine unbekannte Frau plötzlich vor ihm steht. Denn Zagreus weiß zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass er eine Schwester hat. Er glaubt auch im ersten Moment nicht so wirklich, was Melinoe ihm da jetzt sagt. Natürlich, das ist irgendeine Fremde, die jetzt sagt, hallo, ich bin deine Schwester aus der Zukunft, in der dein Vater in Ketten liegt, du bist irgendwo ins Nichts verbannt und alles ist scheiße. Na, die müssen erstmal ins Gespräch kommen. Und das erklärt natürlich, warum man nicht gleich nach dem ersten Mal Kronos besiegen in Richtung Ende des Spiels geht. Nein, wir müssen natürlich noch mehrere Runs machen. Jedes Mal, wenn wir Kronos bezwungen haben, können wir mit Zagreus sprechen und machen dem eigentlich klar, hey, pass mal auf, du musst in deiner Zeit rausfinden, wo Kronos ist. Der ist noch nicht wieder auferstanden, aber irgendwo unterhalb von Tartarus muss er sein, weil von dort aus ist er auferstanden. Dann wird es ein bisschen tricky. Zagreus kriegt dann nämlich den Auftrag, eine Waffe aus dem Arsenal seines Vaters zu stehlen, mit der er damals schon einen Titan getötet hat. Und das ist ein Speer. Den soll er dann verstecken. Und zwar so, dass Melinoe ihn in der Zukunft dann irgendwann finden kann. Also, wir sind hier auch wieder voll in den Zeitreisetrope. Und das klappt auch. Mit diesem Speer müssen wir jetzt aber erstmal was anderes machen, denn es geht an die Oberfläche, hinauf auf den Berg Olymp, der von Kronos Heerscharen belagert wird. Und neben den Titanen Prometheus, der mit dem Feuer, wisst schon, der Typ, der gesagt hat, die Menschen sollen auch erleuchtet sein, der hat den Göttern das Feuer gestohlen und hat ihn runtergebracht. Dafür wurde er dann an den Felsen geschlagen, wo ein Adler ihm in regelmäßigen Abständen rausgehackt hat und ihn verspeist hat. Dann ist es wieder zugewachsen und so weiter und so fort. Der führt die Heerscharen von Kronos an, die gerade den Olymp belagern. Und nicht nur das, auch Typhon, der Vater aller Monster, ist dort und möchte den Olymp zerschlagen und seine Rache an Zeus und Co. haben. Denn auch der wurde mal bezwungen und von Kronos wiedererweckt. Tja. Jetzt kriegen wir diese legendäre Waffe von Zagreus und können mit der dann auch wieder nach mehreren Anläufen, indem wir Typhon erstmal besiegen, aber ihn eigentlich nur zurückschlagen, können wir diese Waffe dann irgendwann verzaubern und, naja, damit Typhon töten. Damit wäre die Gefahr schon mal gebannt und die Blicke von Olymp können sich jetzt komplett auf die Unterwelt richten und auf Kronos. So, nun könnten wir mit der Waffe, die jetzt mit dem Blut von Typhon benetzt ist, theoretisch Kronos vernichten. Melinoe geht also wieder zurück in den Spiegel, nimmt die Waffe auf magische Weise mit und bringt sie Zagreus. Und der muss jetzt nur noch eins machen, der muss die Stelle gehen, wo der noch nicht erweckte Kronos liegt und ihm mit dem Speer den Chaos machen. Theoretisch. Und hier kommt nun der Punkt. Den Todesstoß für Kronos können wir halt nicht selbst ausführen. Es muss Zagreus machen. Ja, und Zagreus findet auch diesen bewachten Ort, der von mehreren Satyren wie ein Heiligtum bewacht wird, tötet die Wächter. Ja, anstatt nun Kronos zu töten, spricht er mit ihm. Er spricht mit dem nicht erweckten Titan und bietet ihm einen Deal an. Entweder Kronos sieht von seinem bevorstehenden Rachefeldzug ab oder Zagreus vernichtet ihn endgültig. Was der aber eigentlich nicht will, denn Zagreus hat die Schnauze voll von diesen ganzen Familienstreitigkeiten, die er ja auch mit sich und seinem Vater im ersten Teil hatte und auch mit den Streitigkeiten zwischen Olymp und der Unterwelt. Er möchte endlich mal diesen Kreislauf durchbrechen und Kronos nimmt den Deal an. So, und jetzt wird es ein bisschen wild. Das erklärt das Spiel meiner Meinung nach auch nicht sonderlich gut. Jetzt kommt es zu einer Art Zeitruck oder Riss in der Zeit oder... Auf jeden Fall wird die Realität ein bisschen geändert und zwar kriegt der Bösewicht Erinnerung an eine Zeit, die es so nicht gegeben hat. Also Kronos kriegt eine Erinnerung an eine Zeit eingepflanzt, in der er der gute, liebe Opa ist, also niemals mit Hades gekämpft hat und seinen Söhnen Zeus und Poseidon und Co., in dem er nicht zerstückelt wurde, in dem Melinoe aufwächst ganz normal und er der liebevolle Großvater ist, inklusive eines Versteckspiels mit seiner kleinen Enkelin. Und das war weird und, wie gesagt, nicht nachvollziehbar, vor allem, weil nur Kronos und Zagreus diese Erinnerungen zu haben scheinen und der Rest ist fein damit. Die Götter von Olymp? Ja, passt schon. Die Kämpfer an den Crossroads, die mit Melinoe zusammen darauf hingearbeitet haben, dass Kronos fällt, inklusive Nemesis, der Name sagt es ja schon, die eigentlich dafür da ist, dass jeder seine gerechte Strafe erhält. Ja, passt schon. Und auch Melinoe, die eigentlich ihr Leben lang für diesen Kampf trainiert hat, lässt sich sehr schnell überzeugen. Und ich verstehe auch die Message dahinter. Man kann alle Streitigkeiten hinter sich lassen und der ungesunde Kreislauf der olympischen Götter und ihr Zwist untereinander sollte durchbrochen werden, aber wirklich? Zeus und Co. werden im Laufe des Spiels als absolut unbelehrbar dargestellt, die von ihren Wegen einfach nicht absehen wollen. Das sehen wir auch, als Athene sich weigert, Arachne, die ja, die wir im ersten Gebiet immer wieder kennenlernen und quasi mit der wir quatschen können, die hat Athene damals in eine Spinne verwandelt, weil sie gesagt hätte, sie wäre die beste Weberin und das hat Athene nicht auf sich sitzen lassen wollen. Jetzt sind diese Götter, die teilweise so nachtragend und kleinlich sind, mit ihrem größten Gegner so völlig fein, der sie noch vernichten wollte. Es ist alles ein bisschen unbefriedigend. Denn Kronos ist jetzt der Gute. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass das Motto des ganzen Spiels von der Ankündigung an war, Kill Time. Und nun, ja, eben nicht. Denn man braucht ja natürlich eine Grundlage, weswegen man noch weitere Runs macht. Und mit Großväterchen Kronos Hilfe jagt Melinoe nun das, was man im Marvel Cinematic Universe wohl Varianten nennt. Alternative Versionen von Kronos, die noch böse sind, und von Typhon, die man nun immer und immer wieder vernichtet. Ja, und das war das Finale. Man arbeitet jetzt mit Kronos zusammen, um diese alternativen bösen Kronos Varianten zu vernichten, Typhon zu vernichten und dafür zu sorgen, dass irgendwann mal die Realität eintritt. Dann rollen die Credits zum zweiten Mal. Es war aber noch nicht das komplette Ende, denn, das hatten wir, glaube ich, nicht großartig erwähnt, im Laufe des Spiels erfährt man, dass die, im Englischen heißen sie die Fates, also ich glaube die Schicksalsgöttin, würde man im Deutschen sagen, die das Schicksal eines jeden Wesens, egal ob Mensch oder Gott, weben und die allen schon die komplette Existenz und die Geschichte schon vorgewoben und vorbestimmt haben, die hat Kronos gefangen genommen und verbannt, damit die ihm halt nicht in den Weg kommen können. Und um es kurz zu machen, nach dem Epilog müssen wir noch einige Aufgaben erledigen, einige Runs machen, Beziehungen stärken, bestimmte Level in einer bestimmten Reihenfolge besuchen und dann erfahren wir, wie wir die Schicksalsgöttin finden können. Und als wir das tun, ja, geben die uns zu verstehen, hey, Melinoe, schön, dass du da bist. Eigentlich fanden wir es ganz cool mit dieser Zwangspause. Wir mussten mal nicht weben, wir konnten mal entspannen und dadurch entsteht ein recht launisches und cooles Gespräch, bei dem auch wieder mal so ein bisschen Melinoes Sturheit gezeigt wird, die einfach nicht verstehen kann, dass die Schicksalsgöttin jetzt sagen, das war eigentlich ganz schön, diese Pause, und wir machen das weiter, denn Überraschung, wir verkünden ein neues Zeitalter, ein sogenanntes goldene Zeitalter, in dem die Schicksalsgöttin das Weben einstellen und Menschen als auch Götter nun für ihr eigenes Schicksal verantwortlich sein sollen. Melinoe findet das so ein bisschen komisch, weil sie sagt, ja, aber warum? Die Menschen sollten doch nicht selbst bestimmen dürfen, das kann doch nicht gut gehen. Also hier sieht man gerade schon wieder dieses, Melinoe rückt während der gesamten Handlung niemals hundertprozentig von diesem, die Götter machen ja doch alles irgendwie ein bisschen richtig ab. Es kommt zwar leichte Risse und dergleichen, aber sie will nicht so richtig einsehen, dass auch die Götter vielleicht mal Fehler gemacht haben, wie auch Prometheus versucht, sie zu überzeugen, dass wenn er nicht gewesen wäre, die Menschen ja noch immer in der Dunkelheit gelebt hätten und komplett von den Göttern abhängig gewesen wären. Und das fand ich schon wieder cool. Vor allem sind die drei Schicksalsgöttinnen mega gut vertont, haben tolle Dialoge. Das war nochmal schön und hier hätte es einfach enden sollen. Dann wäre das für mich noch auf einer deutlich versöhnlicheren Note geendet. Aber nein, es muss natürlich noch eins obendrauf gelegt werden. Ja, denn jetzt kommt Hekate, unsere Lehrmeisterin und Ziehmutter. Wir erinnern uns, die uns von Minute 1 an quasi darauf vorbereitet hat, dass wir Kronos eines Tages besiegen, und gibt uns in einem sehr emotionalen Moment bekannt, dass sie, Trommelwirbel, hört man's, ist eine alternative Version von Melinoe aus der Zukunft, beziehungsweise aus einer möglichen Zukunft, in der sie Kronos niemals besiegen konnte und in der sie zurückreisen musste, um ja, sich selbst auf den Kampf vorzubereiten. Multiversum! Woo! Wirklich musste das sein? Ja, anscheinend schon. Und das war es dann wirklich mit Hades 2. Ihr versteht also vielleicht, wieso ich die Story von Hades 1, das eindeutig bodenständiger geblieben ist, insgesamt besser finde. Hades 2 ist bis zum Ende eine epische Geschichte um Rache und Familienzwiste und auch um die Stellung der Menschheit in diesem ganzen Konflikt. Aber dann wird es für meinen Geschmack einfach ein Tick zu abgedreht und Kronos Läuterung fühlt sich einfach nicht richtig an und konnte mich auch bis zum absoluten Ende nicht überzeugen. Und die Alternativ-Melinoe, naja, ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, Hekate wäre einfach nur Hekate, die mysteriöse, aber doch mütterliche Lehrmeisterin und nicht wir unter anderen Umständen. Ja, weiß nicht, ob es das wirklich gebraucht hätte. Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, also was heißt enttäuscht, ist auch falsch, aber ich fand, es hätte es nicht gebraucht. Es hat dem Ganzen einfach einen zu abgedrehten Stempel aufgedrückt und man hätte vielleicht einfach mit dem goldenen Zeitalter verbleiben können. Das hat noch den richtigen Dreh hinbekommen in die Richtung, wo ich sage, jo, damit kann ich super leben. Jetzt sind Götter und Menschen für sich selbst zuständig, sind sie auch weiterhin, aber dann muss natürlich noch Zukunfts-Melinoe auftauchen. Oh Gott, wenn ich noch einmal Melinoe sage, bringt mich Jenny um beim Schnitt. Gut, und damit soll es das auch gewesen sein. Ich entlasse euch hiermit und danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Tschüss!